Guten Morgen. Ihr erinnert euch, letzten Sonntag hat Horst Brinkmann gepredigt. Er war da in unserer Markus-Serie unterwegs. Ich werde heute weitermachen. Ja, und Horst hat darüber gepredigt, wie die Pharisäer und die Anhänger von Herodes Antipas Jesus eine knifflige Steuerfrage gestellt haben. Sie wollten ihn zu einer verhängnisvollen Aussage verleiten. Es war eine Entweder-Oder-Frage. Und bei beiden Antwortmöglichkeiten hätte Jesus massive Probleme bekommen. Jesus hat sie mit einer sehr weisen Antwort verblüfft. Damit war es aber nicht genug. Es war eben längst nicht eine einmalige Situation. Immer wieder kamen alle möglichen Leute, um Jesus zu versuchen, mit Fangfragen zu Fehlern zu reizen. Und das auch aus ganz verschiedenen Parteien. Heute sind es die Sadduzäer. Und ich bin sehr glücklich, dass ich heute Tim dafür gewinnen durfte, dass er uns heute den Bibeltext vorliest. Tim, komm doch gerne mal nach vorne.
Ja. So, bisschen heiser noch. Da traten die Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Die fragten ihn und sprachen, Lehrer, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt und hinterlässt eine Frau, aber keine Kinder, so soll sein Bruder sie zur Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren 7 Brüder. Der erste nahm eine Frau, der starb und hinterließ keine Kinder. Und der zweite nahm sie und starb und hinterließ auch keine Kinder. Und ebenso der dritte. Und alle 7 hinterließen keine Kinder. Zuletzt nach allen starb die Frau auch. Nun in der Auferstehung, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle 7 haben sie zur Frau gehabt. Da sprach Jesus zu ihnen, irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes? Denn wenn sie von den Toten auferstehen, so werden sie weder heiraten, noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Aber von den Toten, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buche des Mose, bei dem Dornbusch, wie Gott zu ihm sagt und sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Ihr irrt sehr. Ja.
Das ist unser heutiger Predigttext. Die Sadduzäer waren eine religiöse Partei, die unter anderem zu der die vornehmen Priesterfamilien angehörten. Es war die reichste Partei, die aus dem geistlichen und weltlichen Adel stammte. Wir haben da ein paar Bilder. Also reich geschmückt, verziert, reich. Sie standen an der Spitze der Gesellschaft. Folglich bestand eine sehr große Distanz zwischen dem einfachen Volk und den Sadduzäern. Mit den Römern versuchten sie sich immer gut zu stellen. Und dagegen waren sie in der jüdischen Bevölkerung wenig beliebt. Noch viel weniger als die Pharisäer. Dennoch hielten sie die politische Führung in ihren Händen. In dem jüdischen Hohen Rat gab es verschiedene politische Parteien. Aber die Sadduzäer waren dort in den Jahrzehnten vor Jesu Geburt, zu Lebzeiten Jesu und bis zur Tempelzerstörung 70 nach Christus die größte Fraktion. Und folglich kam der hohe Priester immer aus ihren Reihen. Im Gegensatz zur jüdischen Bevölkerungsmehrheit glaubten die Sadduzäer nicht an eine Auferstehung nach dem Tode. Auch nicht an ein Endgericht oder an Engel oder irgendwelche geistlichen Wesen. Das lag unter anderem daran, dass sie ausschließlich sich an die 5 Bücher Mose hielten. Die Psalmen, Propheten und restlichen Schriften schätzen sie nicht sehr hoch ein. So deutet zum Beispiel Psalm 49, 16 ein Leben nach dem Tode an. Aber Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt, denn er nimmt mich auf. Oder noch deutlicher, Daniel 12, Verse 2 bis 3. Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Die Verständigen werden leuchten wie das Himmelsglanz und die vielen zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne, immer und ewiglich. So haben sie diese Verse weder betrachtet noch beachtet. Daher haben sie eben auch nicht an eine Auferstehung geglaubt, sondern für den Moment gelebt. Sie haben in ihrem Reichtum geschlemmt und immer nach Wegen gesucht, um ihren Profit zu vergrößern. Da war ihnen wirklich nichts zu heilig. Sie waren es gewesen, die bei den Geschäften im Tempel am allermeisten Profit gemacht hatten, am allermeisten verdient haben. Kein Wunder, dass sie ja sehr erzürnt waren von der Tempelreinigung Jesu. Da hat er sich Feinde gemacht. Er stand folglich bei den Sadduzäern ganz, ganz oben auf der schwarzen Liste. Und die Sadduzäer störten sich auch sehr daran, dass Jesus so beliebt und einflussreich im Volk war. Schließlich galt Jesus zweifellos als begnadigter Lehrer. So haben die Sadduzäer ihn sogar in der Öffentlichkeit gegrüßt, haben wir gerade gehört, Lehrer. Aber in Wirklichkeit wollen sie nicht, dass Jesus als guter Lehrer gilt. Vielmehr war es ihre Absicht, ihn als ihr Lehrer zu brandmarken. Typisch für die Sadduzäer setzen sie dabei bei den Büchern Mose ein. Schließlich ist Mose ihre maßgebliche Autorität. Und so versuchen sie jetzt, Jesus mit Hilfe eines konstruierten und ziemlich übertriebenen Beispiels und einer darauffolgenden kniffligen theologischen Frage als einen Gegner der 5 Bücher Mose darzustellen. Markus 12, 19 bis 23. Lehrer, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt und hinterlässt eine Frau, aber keine Kinder, so soll sein Bruder sie zur Frau nehmen und sein Bruder Nachkommen erwecken. Das ist übrigens ein Zitat aus 5. Mose 25, 5 bis 6. Das war Teil des mosaischen Gesetzes, war wohl bekannt. Ja, und es geht weiter. Nur waren 7 Brüder, das ist der konstruierte Fall. Der erste nahm eine Frau, der starb und hinterließ keine Kinder. Ja, durchaus möglich. Der zweite nahm sie und starb und hinterließ auch keine Kinder. Mhm. Und ebenso der dritte und alle 7 hinterließen keine Kinder. Und in Anführungsstrichen, also in Klammern, und sie starben alle vor der Frau. Zuletzt, nach allen, starb die Frau auch. Nun, in der Auferstehung, wenn sie auferstehen, die Frage, wenn überhaupt, ja, daran glauben sie ja nicht, besten Frau wird sie sein, denn alle 7 haben sie zur Frau gehabt. 2 Dinge gilt es hier zu erkennen. Das eine ist die Falschheit der Sadduzäer. Sie hoffen, mit dieser Frage Jesus zu Fall zu bringen. Mithilfe eines konstruierten und ziemlich übertriebenen Falls von Bruderehe versuchen sie, die Auferstehung nach dem Tode abwegig, ja sogar lächerlich zu machen. Kurzer Einschub für alle, die noch nichts wissen von der oder noch nicht gehört haben von der Liberatsehe, sprich Bruderehe. Welchen Zweck erfüllte damals die Bruderehe? Also, wenn eine Frau ohne Nachkommen verwitwete, war es damals die Aufgabe des Bruders, des Verstorbenen, sie zur Frau zu nehmen und ihr einen Erben zu schenken. Dieser sorgte dann im Alter für seine Frau. Er hielt den Namen des Verstorbenen und dann blieb der Familienname erhalten und auch das Erbe in der Familie. Das war so eine Art soziale Absicherung, kann man sagen, im Altertum. Auch in verschiedenen Kulturen üblich. Die Sadduzäer versuchten also die Bruderehe gegen die Auferstehung nach dem Tode anzuführen. Sie wollen Glauben machen, dass die Auferstehung zu einer Vielmännerei führen würde. Und für die Juden ist das unvorstellbar. Einfach ein Unding. Und so versuchen die Sadduzäer, die Empörung über die irrtümlichen Konsequenzen einer dann illusorischen Auferstehung aus ihrer Sicht auszukosten. Und das Zweite ist, die Sadduzäer stellen Jesus eine theologische Frage, wenn auch eine ziemlich vertrackte. Immerhin versuchen sie, theologisch, sprich vom Wort Gottes her, zu argumentieren. Und Jesus stellt sich der theologischen Frage. Er beantwortet sie, obwohl sie strittig ist. Heute wollen viele Christen Diskussionen über Gottes Wort vermeiden, weichen deshalb diesen aus, oder sie sind von vornherein nicht gewünscht. Es ist zugegeben manchmal echt herausfordernd, schwierig, für Jesus auch. Aber Jesus hat das nicht getan. Glaubt ihr nicht auch, dass wenn wir im regen Austausch sind mit anderen Menschen, das Wort Gottes noch tiefer und besser begreifen können? Natürlich, wie bei allem anderen auch, in Respekt und Liebe. Schließlich lernt man von neuen und einen bisher unbekannten Perspektiven. Fragen und Argumente des Kollegen lassen einen nochmal über seine eigene Position nachdenken, vielleicht sie sogar überdenken. Dadurch werden wir auch sprachfähig. Die veröffentlichten Interviews nach christlichen Events machen mir immer wieder deutlich, dass wir das in der Masse leider nicht sind. Aber Jesus hat theologische Fragen immer beantwortet, wenn auch manchmal mit einer Gegenfrage. Er ist ihnen nie ausgewichen. Vielmehr wusste er, dass eine wahrhaftige Antwort Licht ins Dunkel bringen würde. Und Jesus, er ist geradeaus, ganz klar. Vers 24. Irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes? In dieser rhetorischen Frage bringt Jesus zum ersten zum Ausdruck, dass die Sadduzäer sich irren. Was bedeutet, dass sie einer Irrlehre anhängen? Und das als Priester. Das war hartes Brot für die Sadduzäer und die Begründung richtig schwere Kost. Weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Ja, die Schrift kennen sie nur zum Teil, die 5 Bücher Mose. Und oberflächlich, vom Wortlaut her, aber nicht von der Wortintention, von der Wortabsicht her. Wir werden noch sehen, dass dies die Wahrheit war. Aber wie sieht es bei uns aus? Studieren wir die Bibel? Nehmen wir uns wirklich auch Zeit dafür? Lassen wir uns vom Wort Gottes in unserem Leben führen? Zudem hinterfragt Jesus die Gewissheit der Sadduzäer in Gottes Kraft. Und kurzum, nein, die kennen sie nicht. Schließlich trauen sie Gott offensichtlich keine Totenauferstehung zu. Und das, obwohl Jesus, Gottes Sohn, kurze Zeit zuvor die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus von den Toten auferweckt hat. Wer die Geschichte nicht ganz vor Augen hat, möchte ich sie mal kurz skizzieren. Jesus ist in der Menschenmasse unterwegs, dann wird er gerufen zu einem Haus, da liegt eine Tochter schwer krank. Er macht sich auf den Weg. Noch auf dem Weg wird ihm gesagt, hey, bemühe den Meister nicht. Die Tochter ist leider schon tot. Es lohnt nicht mehr. Jesus setzt aber seinen Weg zu diesem Haus fort, sagt dem Vater, glaube nur, sprich vertraue nur. Dann, naja, da ist viel Getümmel, Geweine, Geheule. Und er sagt, na, was soll denn das ganze Getöse? Das Mädchen schläft doch nur. Und dann gibt es großes Gelächter. Jesus schickt alle raus, bis auf die Mutter, den Vater und Petrus, Jakobus und Johannes. Ja, und dann bittet er die Tochter des Jairus aufzustehen und sie steht auf und ist von den Toten auferweckt. Das ist erst kurze Zeit zuvor geschehen. Haben die Sadduzäer entweder nicht gehört, aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil die Kunde erscholl, obwohl das Jesus nicht wollte, im ganzen Land. Ja, oder sie wollten es nicht wahrhaben. Jesus hatte das gemacht unter dem Gelächter der Leute um ihn herum. Und jetzt, ja, argumentiert er um die Auferstehung nach dem Tode unter dem Hohn der Sadduzäer. Und Jesus sagt ihm die Wahrheit geradeaus. Tut er das auch in Liebe? Ja, auch in Liebe. Alles, was er getan hat, hat er in Liebe gemacht. Er ist ja die Liebe, die personifizierte Liebe. Auch der Apostel Paulus hat die Gemeinde häufig liebevoll ermahnt. Nicht gerichtet und verurteilt, aber wohlwollend auf einen Missstand oder auf Missstände hingewiesen. Ich möchte mal ein simples Beispiel geben. Eines, das wir kennen und, glaube ich, gut annehmen können. Du bist mit deinem Mann oder deiner Frau oder mit deinen besten Freundinnen auf einer großen Hochzeit. Ihr habt euch alle richtig rausgeputzt. Abendkleid, Anzug mit Krawatte, Fliege, Manschetten, Hochsteckfrisuren und so weiter und so fort. Und beim Essen fällt dir plötzlich auf, dass auf das Kleid deiner Freundin irgendwie ein Fleck von der Rindersoße draufgekommen ist. Was machst du? Oder noch schlimmer. Dein Freund hat ein Problem mit seiner Nase. Also sie ist funktionstüchtig, aber nicht lupenrein. Noch tiefer möchte ich nicht ins Detail gehen. Was machst du? Sicher, selbst ihn vorsichtig darauf anzusprechen, ist unangenehm. Aber ihm das erst auf der Heimfahrt zu erzählen, dass er während der gesamten Hochzeit ein Problem mit seiner Nase hatte, ist wohl ein noch größeres Drama. Ja, die Wahrheit ist manchmal nicht so schön. Mitunter auch unangenehm. Wenn man zum Beispiel gesagt bekommt, dass man nicht der Geduldigste ist. Aber nur wenn wir die Wahrheit kennen, können wir auch an Dingen arbeiten und sie bewusst besser machen. In Zukunft bewusst besser machen. 1. Thessalonicher 5,11. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. In Vers 25 beantwortet Jesus auf überraschende Weise die Frage der Sadduzäer. Denn wenn sie von den Toten auferstehen, so werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Er stellt unmissverständlich klar, dass es eine Auferstehung nach dem Tode gibt. Anders als von vielen angenommen, wird der Ehebund im Himmel nicht weiter bestehen. Es gilt ja bis, dass der Tod sie scheide. Deshalb wird, anders als von den Sadduzäern angedeutet, dort auch keine Vielmännerei geben. Vielmehr wird im Himmel nicht mehr geheiratet werden, sondern das gesamte Leben der Gemeinschaft mit Gott in seiner wundervollen Gegenwart gewidmet werden. Gleich wie es die Engel heute schon tun. Diese Gemeinschaft wird noch um ein Vielfaches schöner sein als das, was in den schönsten Ehen erlebt wird. Schließlich hat das Irdische niemals nur annähernd die Dimension des Himmlischen. Die Begründung für die Totenauferweckung gibt Jesus erst in Vers 26, 27, nachdem er im vorigen Vers einen kleinen Eindruck vom himmlischen Leben gegeben hat. Vers 26 bis 27. Was aber die Toten betrifft, dass sie auferweckt werden, habt ihr nicht im Buch Mose gelesen, wie Gott beim Dornbusch zu ihm redete und sprach: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihr irrt sehr. Was macht Jesus hier? Er gibt wirklich die beste und schlagkräftigste Antwort, die man sich nur vorstellen kann. Indem er erstens mit einem Zitat aus den 5 Büchern Mose antwortet. Das waren ja die einzigen biblischen Bücher, die von den Sadduzäern voll und ganz anerkannt wurden. Zweitens, er zitiert in 2. Mose 3, 6 nicht irgendeinen gottesfürchtigen Propheten, sondern Gott selbst. Und drittens, als er sich Mose als der Gott seiner Vorväter zu erkennen gibt, also der Bundesgott von Abraham, Isaak und Jakob. Wenn Abraham, Isaak und Jakob tot wären und nicht wieder auferstehen würden, müsste es heißen: Ich war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber weil sie von den Toten auferstehen werden, sagte Gott zu Mose am Dornbusch: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Mit einem einzigen Satz bringt Jesus es auf den Punkt. Vers 27, er, Gott, ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Folglich hingen die Sadduzäer einer sehr großen Irrlehre an. Sie irrten laut Jesus sehr. Das ist sehr deutlich gemacht. Was können wir nun aus der Predigt mitnehmen? Erstens, wir dürfen glauben und darauf vertrauen, dass uns der allmächtige Gott einmal von den Toten auferwecken wird. Ist das nicht eine gute Nachricht? Wir brauchen nicht traurig sein, auch nicht all die verliebten Paare, dass es im Himmel keine Ehen und Hochzeiten mehr geben wird. Auch ich brauche nicht traurig sein. Keiner von euch braucht traurig sein. Man kann es kaum glauben, aber in der wundervollen Gemeinschaft mit Gott wird es noch viel schöner werden. Übrigens auch viel schöner als jedes selbstbestimmte Single-Dasein. Schöner als alles, was wir hier auf der Erde kennen. Drittens, wir sollten die Bibel lesen und studieren, weil das uns die Augen öffnen wird für all das Wunderbare, das Gott für uns vorbereitet hat. Und wenn uns die Vorfreude auf den Himmel so richtig packt, hier, Michi, den hat auch schon die Vorfreude auf den Ostergarten richtig gepackt. Das ist ein Vorgeschmack auf das, was wir erleben. Der Himmel ist noch viel genialer und noch viel größer. Wenn uns diese Vorfreude so richtig packt, werden wir das Evangelium, sprich die Einladung in den Himmel, kaum für uns behalten können. Möge uns Gott doch dahin führen. Amen.